Ein starker Mensch zieht einen anderen nicht herunter, sondern hilft dir hoch. Ja, mit dem Zitat wollen wir Heid Eichstein in unserem Podcast zum Thema Gutmensch mit Helfersyndrom oder empathischer Mitmensch. Ja, Karl und ich haben uns zu dem Thema entschieden und als wir uns entschieden haben, habe ich mir so gedacht, oh, hoffentlich werden wir jetzt nicht nach unserer letzten Werbeaktion wieder alle Erzieher und Erzieherinnen zurückrudern lassen. Ja, wir haben uns eigentlich dazu entschieden, weil wir das Gefühl haben, dass das jetzt immer häufiger auch wieder ja, Thema ist, dass man davon ausgeht, dass viele Menschen, die einen sozialen Beruf ergreifen, automatisch auch dieses typische Helfersyndrom haben, dass sie dieses Gut-Mensch-Gefühl irgendwie vermitteln. Und wir haben uns aber dann die Frage gestellt, ist es wirklich so oder sind wir einfach nur sehr empathisch und können da einfach gut mitgehen mit den anderen? Das war jetzt also ein bisschen der Gedanke ganz am Anfang gleich zu sagen, was ist denn eigentlich ein Helfersyndrom, beziehungsweise was ist denn ein Gutmensch für uns? Weil Gutmensch ist ja immer noch besser wie ein Schlechtmensch, haben wir dann gesagt. Und wir haben lieber Gutmenschen als Schlechtmenschen. Und ein Helfersyndrom ist für uns halt tatsächlich jemand, der wo immer und überall schauen mag, dass es jedem gut geht und der alles und jeden anderen nach vorne stellt, bevor man selber eigentlich draufkommt. Und wir können euch jetzt schon mal sagen, ein Helfersyndrom haben Caro und ich definitiv nicht. Wir reihen uns eher ein bei empathischem Mitmensch. Ja genau, und zum Einstieg, da war ich jetzt einfach gerne darüber sagen, was wir heute gefunden haben zu dem Thema Helfersyndrom und Gutmensch in soziale Berufe.
Ja, und damit wir euch das Ganze ein bisschen deutlich machen können, haben wir einige Studien durchgeschaut zu dem Thema, vor allem Burnout-Rate, weil natürlich Menschen, die ja sehr viel helfen oder so ein, ja, sozusagen das Helfer-Syndrom haben, ja ganz oft auch gefährdeter sind, ein Burnout zu entwickeln, beziehungsweise psychische Probleme entwickeln. Und wir haben tatsächlich herausgefunden, dass Menschen, die in Berufen arbeiten, die viel mit Menschen zu tun haben, wirklich um einiges mehr gefährdet sind als Menschen, die jetzt irgendwie einen Bürojob haben oder so. Also vor allem sind da tatsächlich Manager gefährdet, genauso wie Leute, die im Verkauf arbeiten. Und an dritter Stelle sind dann tatsächlich schon die sozialen Berufe, die da drin stehen. Und vor allem eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, aus dem Grund, weil ganz viele menschliche Kontakte ja jeden Tag für die Erzieherinnen und Menschen im sozialen Beruf anstehen. Das auch der Grund ist, warum eben die Manager ganz oft betroffen sind und da dann ganz viele Konflikte entstehen. Und deshalb sind diese Personengruppen am allergefährdetsten, vor allem im Thema Burnout.
Aber es ist ja so, dass wenn ich in einem sozialen Beruf arbeite und viel mit Menschen zu tun habe, ist es ja auch ganz logisch, dass ich öfter in den, sag jetzt mal, Genuss komme oder vielleicht eben auch in die Belastung komme, andere helfen zu wollen oder helfen zu müssen. Ich glaube, es ist einfach auch ganz entscheidend für uns gewesen, als wir die Statistiken angeschaut haben, sich mal die Folgen dessen anzuschauen, unter denen oder ja, was so der Leidensfaktor auch von Menschen in sozialen Berufen haben, die zum Beispiel an Burnout erkranken, die an neurologischen Störungen erkranken, die an Muskel- und Skelettsachen erkranken. Also das ist eine ganze große Palette, die sich da eigentlich ja draus ergibt. Was wir nur rausgefunden haben, und das hat uns eigentlich beide, ja, ich werde mal sagen, das hat uns eigentlich beide erstaunt, ist, dass es vor allem die ganz normale Gruppenerzieherin ist, also die keinen Leitungsjob mit hat oder nur irgendeine zusätzliche Funktion, das ist oft die, die am allermeisten belastet ist. Ja, jetzt kann man sich natürlich wieder die Frage stellen, Caro, aber warum sind es denn so häufig die Menschen in sozialen Berufen, denen das Helfersyndrom zugeschrieben wird? Warum ist denn nicht irgendein Maurer, ein Bäckereifachverkäufer, ein Maler, jemand, dem man das zuschreibt?
Naja, das liegt ja einfach daran, dass diese Leute tatsächlich einfach von Haus aus diesen Stempel einfach haben. Dass es heißt, ah ja, der arbeitet im sozialen Beruf, der macht es schon, der hilft schon mit und der will einfach, dass es ihm allen gut geht und damit ja keiner beleidigt ist, hilft er ihm halt. Und ich glaube, dass aus diesen Dingen einfach diese Vorurteile in einer gewissen Art und Weise entstehen, dass dieser Mensch, der im sozialen Beruf arbeitet, immer derjenige ist, der sowieso hilft.
Aber soziales Denken ist jetzt grundsätzlich mal eine Voraussetzung dafür, dass ich in einem sozialen Beruf arbeiten kann. Also wenn ich keinen Bock auf Menschen habe, dann ist es wahrscheinlich eher negativ, wenn ich mal einen Beruf suche, der mit Menschen zu tun hat. Also weil ein gewisses Maß an Empathie, Solidarität, Zivilcourage und das Verantwortungsbewusstsein, das ich halt auch mit mir mitbringe, das brauche ich ja, damit ich überhaupt in so einem Beruf arbeiten kann.
Ja, richtig. Und du sagst da ja auch eine wichtige Sache. Also das ist Grundvoraussetzung für uns, dass wir diese Fähigkeiten haben, dass wir in unserem Beruf arbeiten können. Das Problem an der ganzen Sache ist, oder das sehe ich oder höre ich auch immer wieder, ist, dass wenn dann mal jemand sagt, nee, du, ich kann da jetzt nicht oder ich möchte da jetzt, kann dir da nicht helfen, dass man dann gleich so einen, was ist denn mit dir jetzt los, dass das einfach nicht akzeptiert werden kann, weil derjenige entweder schon ganz oft Ja gesagt hat und man es einfach von dem als selbstverständlich sieht oder derjenige halt einfach, ja, davon ausgeht, dass der immer hilft.
Ganz interessant zum Beispiel haben wir ja eine Aussage gelesen von einer Erzieherin, die hört viele andere Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Krankenschwestern, Arzthelferinnen, also wirklich ein breites Spektrum an Menschen in sozialen Berufen gefragt, warum sie denn häufig dazu neigen, anderen zu helfen oder vielleicht mehr zu helfen, als es andere wären. Und sie hat tatsächlich einfach herausgefunden, viele nennen den Grund, weil wir wissen, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn wir nicht helfen. Also diese Tatsache, dass wir ganz häufig irgendwie 3, 4, 5 Mal um die Ecke denken, weil wenn wir uns überlegen, wenn wir dem jetzt nicht helfen, dann tut der vielleicht und dann kommt wieder und schon haben wir in gewisser Art ja Teufelsspirale fast schon drinnen, aus der wir oft mit unserem sozialen Denken gar nicht mehr rauskommen. Und jemand anders, der in der Lage ist, das vielleicht ein bisschen rationaler zu sehen, der tut sich viel leichter, der sagt einfach klar raus, ja, dann hör halt auf, dass du hier im Sportverein einen Vorstand machst, wenn du sowieso schon völlig überbelastet bist. Und wir denken uns vielleicht, wenn ich dem das jetzt sage, dann meint er, macht das nicht gut. Und daraus entsteht es ganz häufig, dass wir versuchen, eine Lösung zu finden für ein Problem, das uns weder wirklich was angeht, nur für das wir eigentlich eine Lösung haben oder haben müssen.
Ja, richtig. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass es ganz auffällig ist, dass wir im sozialen Beruf tatsächlich meist sehr lange sehr hoch belastbar sind und dann erst den oder meistens dann zu spät erst den Punkt sehen oder bemerken, wo es eigentlich zu viel ist. Und das macht vielleicht jemand, der, wie du schon gesagt hast, rationaler denkt, vielleicht einfach auch viel früher.
Man will ja auch nie irgendjemandem zur Last fallen, weil man ja schon wieder weiß, was es bedeutet, wenn. Ich denke, da passt es super, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Wir sind einfach wahnsinnig lang, sehr hoch belastbar.
Ja, und es kommt halt dann oft die Aussage, ja, das schaffst du schon, oder ach komm, das eine Mal noch, oder diese Aussage stelle ich nicht so an. Das sind doch ja genau die Sachen, die wir auch regelmäßig in unserer Einrichtung hören. Sei es jetzt, du kannst doch jetzt mal alleine in der Gruppe arbeiten oder deine Kollegin ist jetzt für eine Woche krank, das schaffst du schon. Und das ist, glaube ich, das, was es uns dann so schwer macht oder ja, für uns dann sehr schwer ist zu sagen, nee, wir schaffen das nicht, weil das natürlich für uns ja auch wieder in einer gewissen Art und Weise eine Abwertung wäre.
Auf alle Fälle, da stimme ich dir total zu. Was auch total interessant ist, dass viele Menschen, die einen sozialen Beruf ergreifen, auch schon davor in der Familie die Rolle gehabt haben des Sozialen. Also die, wo einen Tisch abgerammt haben, die, wo einmal mehr als Spülmaschine aus- und eingerammt haben, weil wenn Mama warm kommt, dann für sie keinen Stress nicht haben. Und das sind häufiger Menschen, die dann später in einen sozialen Beruf gingen, was wahnsinnig schön ist, weil sie einfach einen sehr würdevollen und wertschätzenden Umgang schon von daheim mitgeben. Aber sie sind natürlich auch schon von der Familie geprägt in dem Fahrwasser, die wird das dann schon machen, weil die hat ja schon immer, weil das war ja schon immer die, wo das gemacht hat. Und ich denke, wenn man mal in so einem Fahrwasser drin ist und man das als einen sehr positiven Faktor von anderen auferlegt wird, die macht das schon, die Kunde ist, die ist so belastbar, dann will man den auch oft irgendwie nicht mehr loswerden, weil die anderen denken das ja als was Positives, so lange, bis man drunter zusammenbricht, weil man diese Last, das du schaffst, das schon einfach nicht mehr dran kann.
Ja, und zum einen sagt man ja, oder man freut sich ja auch, wenn jemand zu dir sagt, hey, pass auf, ich glaube, dass du das schaffst. Also das hört sich ja auch total nett an, wenn jemand zu dir sagt, oh Anna, wow, ich glaube, du schaffst das. Oder nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, dass du das schaffst. Das ist ja erstmal was Positives. Wenn man dann aber genauer darüber nachdenkt und hinterfragt, was schaffe ich denn oder was soll ich schaffen, dann fängt es an, tatsächlich eher erstmal in den negativen Aspekt zu rutschen.
Also kann man quasi jetzt als so kurze Zwischenzusammenfassung sagen, ja, es gibt Menschen, die haben einfach so ein Helfersyndrom, die schauen einfach nur auf andere und quasi nie auf sich selber. Ja, es gibt diese Gutmenschen, wir sind lieber Gutmenschen als wir Schlechtmenschen. Und ja, es gibt einfach Menschen, die haben ein empathisches Gefühl, also die sind empathisch, so muss man sagen, ihren Mitmenschen gegenüber. Aber welche Folgen hat es denn eigentlich, wenn jemand eben nie weiß, wann genug ist? Wann ist mein Helfersyndrom eigentlich eher gefährdend für mich selber? Wann bin ich vielleicht kein Gutmensch mehr, sondern jemand, der permanent und immer wieder eine Lösung für andere hat? Und wann verliere ich eher diesen Faktor Empathie?
Ja, also sehe ich jetzt ganz genauso. Vor allem finde ich es in unserem Beruf, vor allem im sozialen Beruf oder auch in den Berufen, die sehr gefährdet sind mit psychischen Erkrankungen, ganz, ganz wichtig, dass man auf sich selber schaut, dass man überlegt, kann ich das wirklich schaffen oder was brauche ich, um das zu schaffen? Und das, glaube ich, ein ganz großer Punkt ist, den wir ganz häufig vergessen. Und da einfach vor allem auch noch zusätzlich als Frauen da ganz gut auf uns hören müssen oder auf uns schauen müssen. Was auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, ist einfach ein Freundeskreis, der für einen oder auch eine Familie, die einem vielleicht auch rechtzeitig hoffentlich rechtzeitig Rückmeldung gibt und sagt, hey, pass auf, du verrennst dich da gerade total. Man merkt, du veränderst gerade dich total, du hast keine Zeit mehr, du hast keine Energie mehr für uns, was ist los? Und ich glaube, man muss da, glaube ich, ganz, ganz viel selbstreflektiert sein und eben dann wirklich auf sich selbst hören.
Bestimmt denkt sich der eine oder andere jetzt, ja, aber die kriegen doch so oft Supervisionen, so, die machen irgendwelche Teamfortbildungen und die lernen doch, wenn man sich selbst reflektiert und so weiter und so fort. Natürlich ist es im Vergleich zu früher wesentlich mehr geworden und ja, es gibt vor allem für Menschen in sozialen Berufen oft die Möglichkeit, so Teambuilding-Sachen zu machen oder die Möglichkeit, sich auszutauschen mit jemandem, so eine Form von Psychohygiene zu machen. Das gibt's mit Sicherheit, das ist auch überhaupt keine Frage mehr. Aber es ist ja nicht nur der Kontakt zu den Kollegen, zu den Eltern und den anderen Mitmenschen, der dazu führt, dass wir zu einem Helfersyndrom neigen, beziehungsweise, dass wir aufgrund dieses permanenten Helfersyndrom und Gutmenschseins zu einem Burnout neigen. Sondern es sind noch viel mehr Faktoren, die da eigentlich mit reinspielen, unter anderem zum Beispiel dieser erhöhte Lärmpegel in viel zu kleinen Räumen. Es gibt halt wahnsinnig wenige in einem sozialen Beruf, die einfach sagen, na, so will ich nicht arbeiten, das ist schlecht für meine Gesundheit. Es ist natürlich also, dass die Aufgabenstellungen an Menschen in sozialen Berufen viel, viel komplexer geworden sind. Das ist kein reines Betreuen mehr von Kindern, nicht nur Krankenschwester sein und ein bisschen da Menschen helfen, sondern es ist ein Wahnsinnsaufwand an Organisation, an Beobachtung, an Dokumentation, an Vor- und Nachbereitung. Es herrscht Personalmangel. Es sind bei uns jetzt in dem Fall, quasi im Bereich Kindergarten, es ist häufig so, dass es viel zu viele Kinder sind, die eigentlich gut tun würden in einer Gruppe. Ein immenser Leistungsdruck, der auch von seitens Gesellschaft oder Eltern auf uns lastet. Die Politik, die da noch einer dann dazu gibt, es ist mehr als nur Bildungsarbeit, die man da quasi leistet. Und wenn man quasi das dann alles zusammenfasst und sagt, ja, es gibt mit Sicherheit mehr Menschen im sozialen Beruf, die Burnout gefährdet sind, weil wir ein gewisses Helfersyndrom vielleicht ein bisschen bei uns genetisch mitbringen. Das betrifft mit Sicherheit nicht alle, aber viele. Ja, wir sind oft übergelastet und werden zu selten oder zu spät irgendwas dagegen unternehmen. Und deswegen, ich habe so Faktoren, die jetzt vorher gerade noch genannt worden haben von mir, von wegen Lernpegel und so weiter, die das Ganze einfach noch mehr begünstigen.
Ja, jetzt haben wir ja ganz viele, ja, in einer gewissen Art und Weise eher so ein bisschen negative Sachen gefunden zum Thema Helfersyndrom beziehungsweise empathischer Mensch. Aber ich glaube, dass es vor allem im sozialen Bereich oder in den sozialen Berufen ganz wichtig ist, in einer gewissen Art und Weise ein empathischer Mensch zu sein oder auch ein Helfersyndrom zu haben. Aber alles natürlich mit Maß und Ziel, weil es ist einfach ganz wichtig, dass man den Menschen vielleicht schon am Blick abliest, dass gerade jetzt irgendwas nicht in Ordnung ist, sei es jetzt im Kindergarten, sei es in der Pflege, sei es im Bereich der Behindertenarbeit, da ist es einfach, da kommt es auf Kleinigkeiten an, sei es auf den Gesichtsausdruck, sei es um eine kleine Geste, die man vielleicht auch wirklich nur dann wahrnimmt, wenn man da schon, ja, empathisch ist und das wahrnimmt oder auch im Gesicht der Mama in der Früh liest, wenn das Kind kommt, dass vielleicht einfach heute in der Früh ein schlechter Tag war, weil schon ein Streit stattgefunden hat oder weil das Kind einfach in der Nacht total unruhig geschlafen hat. Und das, finde ich, ist ja schon eine positive Eigenschaft, wenn man so Kleinigkeiten bemerkt. Aber man muss da, ja, es ist so ein schmaler Grat, finde ich. Man muss halt einfach wirklich aufpassen, dass man da nicht diesen Stempel einfach kriegt. Und das macht das Ganze dann einfach auch aus. Ja, und vor allem, wenn man halt dann auch merkt, dass man einfach zu viele Dinge mit nach Hause nimmt aus seinem Beruf oder wenn man selber einfach anfängt, okay, schlecht zu schlafen und das einfach auch wahrnimmt, dass man da wirklich sehr sensibel ist und sich vielleicht dann auch diesen Schuh gar nicht anziehen lässt von den anderen Leuten, dass man ja immer derjenige ist, der hilft, sondern einfach da dann reflektiert ist und sagt, okay, nee, ich stecke jetzt das nicht mehr einfach so ein, sondern sag einfach jetzt mal nein und stehe dann auch da dahinter.
Vielleicht denkt sich der Ohr oder andere jetzt halt, oh, das, was sie da so gesagt haben, das trifft euch mir irgendwie auch ein bisschen zu. Also ich nehme gerade jetzt vielleicht auch bedingt durch diese Corona-Zeit wahnsinnig viel mit Horn, ich denke sehr viel über Familie noch, über Kinder noch. Vielleicht haben auch jetzt gerade durch dieses sehr auf engem Raum Leben dieser Familien auch ja, Situationen entstanden, die das notwendig machen, sich noch mehr Gedanken darüber zu machen. Dann sollst du einfach für dich selber herausfinden, ist das jetzt eine Belastung, der ich standhalten kann? Also wir wollen jetzt nicht dazu animieren, zu sagen, jeder soll in der Arbeit jetzt alle vier Grad sein lassen und bei jeder Kleinigkeit, die ein bisschen an Stress verursacht, sofort sagen, nein, das will ich nicht machen, weil ein gewisses Maß an Stress ist auch richtig gesund für den Körper. Wir wollen jetzt auch nicht, dass jeder sagt, oh mein Gott, ja, jetzt ist bei mir schon festgestellt, jetzt renne ich zur nächsten Psychologin oder zum nächsten Psychologen und lass mich da irgendwie beraten, weil ich habe bestimmt Burnout. Die wenigsten haben dann wirklich Burnout als diagnostizierte Erkrankung. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du so überbelastet bist, dann gibt es ein paar Nummern. Wir haben da mal ein bisschen im Internet recherchiert, an die man sich zum Beispiel wenden kann, um einfach mal in einem Gespräch mit jemandem zu sein, der einem da ja, Tipps und Tricks geben kann, der vielleicht auch ein bisschen einschätzen kann, ja, du bist da an einer Grenze, oder der einen auch vielleicht einfach beruhigt und sagt, du, alles gut, das sind jetzt einmal 3, 4 Wochen gewesen, wo du über der Limit gegangen bist und das wird auch wieder. Und da haben wir eben ein bisschen was rausgefunden. Zum Beispiel die Telefonseelsorge, die findet man auch im Internet online unter www.telefonseelsorge.de oder man kann da 24 Stunden am Tag anrufen unter der 0800 111 0111. Jetzt einfach ins Internet rein, da darf man anrufen, egal was ist, egal zu welcher Uhrzeit, da kann man sich einfach hinwenden. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich an Familienangehörige wendet, zu denen man ganz ein großes Vertrauensverhältnis hat, ob das jetzt die Mama ist, die Schwester, der Cousin, die Cousine, oder vielleicht ist da einfach eine gute Nachbarin oder die Oma, die man da manchmal gut zuhört. Ansonsten könnt ihr auch beim Hausarzt nachfragen, auch Hausärzte wissen auch Kontakte zu, ja, einfach psychologischer Betreuung. Und wir hoffen natürlich ganz, ganz fest, dass euch das nicht betrifft, dass ihr ein gewisses Maß an Helfersyndrom habt, dass ihr ganz empathische Menschen seid und dass ihr gern für andere da seid und natürlich, dass ihr wahnsinnig auf euch erschafft. Und in dem Sinne darf ich eigentlich für heute schon sagen, bleibt gesund, egal ob psychisch oder physisch, und ich habe mich gefreut, dass ihr wieder zugehört habt.
Ja, Anna, ich schließe mich dir natürlich hundertprozentig an, dass ich euch allen wünsche, dass ihr alle gesund bleibt, auch wenn wir jetzt das Thema heute ein bisschen ja als ein schwereres Thema gewählt haben, im Gegensatz zu den letzten Podcasts, glaube ich halt auch, dass wir einfach schon in einer gewissen Verantwortung stehen und auch diese Themen ansprechen müssen und sollen. Und es einfach auch wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist. Wir aber trotzdem weiterhin hoffen, dass viele natürlich unseren super tollen Beruf trotzdem lernen wollen und auch mit Herzblut einfach weiterhin ausführen. Ja, ich darf jetzt zum Schluss mal wieder unseren kleinen Werbeteil besprechen. Folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr uns Nachrichten schreibt. Mittlerweile sind wir in Facebook vertreten. Sagt uns weiter. Wir würden uns total freuen, wenn einfach noch der ein oder andere Abonnent auf Spotify, iTunes oder mittlerweile auch auf Deezer dazukommt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, für dich.